Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Für die Produktion modernster KI-Chips gibt es einen Rohstoff, den die wenigsten auf dem Schirm haben, aber der jetzt knapp werden könnte. Wir sprechen heute über Helium. Außerdem geht es um Gold, das auf relativ hohem Niveau weiterhin stabil läuft. Und wir reden über die Eskalation, die geopolitische Lage beim Iran und den USA und was das für Anleger bedeuten könnte. Das alles heute beim Rohstofftalk. Zu Gast ist Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch mal immer, Manuel.
Michael, beginnen wir mal heute mit einem Rohstoff, den vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Und wir haben zwar heute nichts inhaliert, aber Helium verbindet man vielleicht mit anderen Sachen noch. Viele kennen das dann vielleicht aus den Luftballons, die man dann damit aufbläst. Warum ist Helium aber plötzlich auch so wichtig für KI-Chips?
Ja, erstmal gut, dass du dich zum Inhalieren mitgebracht hast, weil ich glaube, unsere sonoren Stimmen sind dann besser als die Mickey-Maus-Stimme und tatsächlich Helium hier in Frankfurt auch ein bisschen verpönt, weil die Helium-Luftballons ständig in die S-Bahn-Oberleitung reingeflogen sind, hier unten gerade in der Hauptwache in einem S-Bahnhof, also Helium in Frankfurt muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das erwähnt, aber du hast es auch schon gesagt, ganz, ganz wichtiger Rohstoff für das Thema Künstliche Intelligenz. Ich habe mal versucht rauszubekommen, warum. Das Problem ist, ich habe Chemie relativ früh abgewählt in der Schule, also da bin ich jetzt kein Fachmann drin, das wissen wahrscheinlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer besser, aber ein relativ unverzichtbarer Rohstoff wohl, was gerade das Thema Kühlung anbelangt, gerade KI und braucht eine sehr saubere Umgebung und die kann man wohl primär mit Helium schaffen und jetzt haben wir ein großes Problem haben wir eigentlich und zwar, dass 30% des Weltangebots von Helium aus Katar stammt. Es gibt insgesamt, glaube ich, nur 11 Länder, die überhaupt Helium produzieren können und produzieren ist auch nicht so einfach. Das ist meistens ein Nebenprodukt, wenn Erdgas gefördert wird oder LNG, also wenn das Erdgas verflüssigt wird. 30% kommen aus Katar, die Straße von Hormuz ist zu, du hast schon angeteasert, die Eskalation im Nahen Osten, die Lage wieder etwas eskaliert, bedeutet, dass wir eventuell jetzt kurz- bis mittelfristig einen Angebotsengpass von Helium hineinlaufen und das bedeutet, dann natürlich auch sehr starke Nachteile für die Chipindustrie, insbesondere für die Chipindustrie. Und vielleicht noch eins zum Abschluss. Ich habe auch noch eine Studie gelesen, dass tatsächlich eine Firma denkt, dass sich die Helium-Nachfrage innerhalb der nächsten fünf Jahre verzehnfachen wird. Also dass da durchaus Potenzial ist, dass die Nachfrage noch viel stärker wird. Umso mehr muss das Angebot dann auch verlässlich fließen.
Du sprichst die Lage im Nahen Osten an. Jetzt ist da alles dramatischer wieder geworden. Kann diese Knappheit dann auch wirklich zu Engpässen führen und hat das dann wiederum Auswirkungen?
Ja, definitiv. Das kann durchaus zu Engpässen führen, wenn das jetzt noch länger anhält, die Lage. Das war auch schon ein Thema gewesen. Jetzt im März, April hat man das noch einigermaßen hinbekommen. Problem bei Helium ist auch, dass man es nicht so lagern kann, wie jetzt zum Beispiel Öl oder Erdgas in Speicher hinein und dass man es auch schwer recyceln kann, wie Aluminium, Kupfer oder sowas. Wenn Helium mal in der Luftballon platzt, dann entweicht das Helium ins Weltall hinein. Und deswegen die Konkurrenz könnte zunehmen. Es gibt die Speicherhersteller brauchen Helium, es gibt kein Substitut dafür momentan und deswegen könnten wir tatsächlich in Probleme hineinlaufen.
Kann Helium oder ist Helium schon so ein strategischer Rohstoff, wie vielleicht seltene Erden sowieso schon sind auch? Und kann man da investieren? Ich habe jetzt kein Helium in meinem Portfolio.
Ja, ich auch nicht. Da müssen wir vielleicht doch hier die Luftballons einsammeln. Die gibt es, glaube ich, hier hinten an der Konstabler, wenn die verkauft, der Konstabler Wache. Da kann man mal so ein 100-Pack Luftballons mitnehmen. Werden wir aber wahrscheinlich nicht kapitalisieren können. Also strategischer Rohstoff kann man sagen, ja, ist Jein. Also ich kann die Frage mit einem klaren Jein beantworten. Also definitiv schon. Es ist so ähnlich wie seltene Erden, Lithium. Es wird für jetzt gebraucht für halt neue Anwendungen, für neue Technologien. Ist in dem Sinne tatsächlich auch ein strategischer Rohstoff, kann man sagen. Aber es gibt einen großen Unterschied. Seltene Erden kann man weiterhin irgendwo finden. Man kann einfach das produzieren. Man weiß zum Beispiel in Schweden, dass da sehr hohe seltene Erdenvorkommen liegen. Die dauert allerdings 10 Jahre, bis das Ganze ausgebeutet werden kann, aber da kommt was. Und genauso bei Lithium haben wir theoretisch auch bei uns im Rheingraben, das könnten wir auch anfangen zu fördern. Bei Helium funktioniert das Ganze halt nicht. Helium ist tatsächlich dieses Nebenprodukt von der von Erdgasförderung oder Verflüssigung von Erdgas und deswegen kann man auch keine strategischen Reserven fördern, richtig anlegen. Also tatsächlich ein Problem. Und investieren in Helium geht auch nicht. Es gibt keinen Helium-ETF, findet man nicht. Ich glaube oder ich vermute, die beste Gelegenheit für Anleger, die jetzt sich wirklich tummeln möchten in dem Markt und in diesem Asset, wäre in Industriegase. Produzentenfirmen zu investieren. Da gibt es eine, die jetzt auch in Deutschland ansässig war, zum Beispiel eine in Frankreich oder so. Es gibt, kann man ja googeln, es gibt einige Firmen, die da sehr groß sind. In dem Bereich sind relativ wenige und das wäre natürlich dann wahrscheinlich die erste Wahl, wenn man tatsächlich meint, dass da eine Firma von Helium stark profitieren könnte.
Wo man auf jeden Fall investieren kann, ist Gold. Der Goldpreis seit Wochen praktisch seitwärts gelaufen, so ungefähr bei 4.000, immer mal ein bisschen plus, immer mal ein bisschen minus. Was muss denn passieren, damit es wirklich mal in die ein oder andere Richtung geht?
Ja, es muss, also der Markt, was vielleicht ganz gut ist, du hast gesagt, wenn das Ganze seitwärts geht, der Markt ist jetzt so ein bisschen bereinigt worden, denke ich mal. In den letzten Monaten haben wir tatsächlich jetzt sehr viele gesehen, die natürlich dann auf den fahrenden Zug aufgesprungen waren. Auch gerade große Investoren in den USA, die sind jetzt rausgekommen, sind jetzt wieder raus. Aber momentan ist wieder so ein bisschen Bewegung reingekommen. Der Goldpreis hat sich jetzt in den letzten Tagen relativ unerwartet nach oben bewegt. Relativ unerwartet deswegen, weil die Parameter, die den Goldpreis eigentlich jetzt unter Druck gehalten haben in den letzten Wochen oder Monaten, haben sich nicht geändert, die haben sich sogar wieder verstärkt, aber der Goldpreis hat trotzdem zugelegt. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass wir jetzt aus dieser Spanne mal rausbrechen. Wir sind ja auch mal kurz unter die 4.000 gerutscht, mehrmals sind jetzt wieder so Richtung 4.100 nach oben gestiegen und über die Marke von 4.100, da könnte vielleicht jetzt tatsächlich was passieren. Ist halt Sommerloch so ein bisschen, da ist halt auch die saisonale Nachfrage schwach, aber vielleicht gerade, weil jetzt keiner damit rechnet, könnte jetzt tatsächlich ein Ausbruch demnächst nahen.
Im vergangenen Monat haben wir darüber gesprochen, dass Gold nicht unbedingt mehr der sichere Hafen ist. Sieht man jetzt, dass vielleicht doch wieder in unsicheren Zeiten da so eine Flucht rein ist oder ist das weiterhin nicht der Fall?
Nee, ich denke definitiv, das ist wahrscheinlich auch so mit einer der Hauptgründe dafür, dass der Goldpreis jetzt sich von dem Tief in der letzten Woche so 4-5% nach oben bewegt hat. Und zwar geht's darum, wir hatten Goldpreis unter Druck gesehen, weil die Inflationserwartungen gestiegen sind, die Renditen der Staatsanleihen sind gestiegen, die sind jetzt auf sehr hohe zyklische Höchststände gekommen, also auf Niveaus, die zuletzt 2007, 2008 erreicht wurden. Wir haben Ölpreise gesehen, die jetzt auch wieder angestiegen sind. Der Brent ist ja von $72 pro Barrel wieder über die Marke von $95 pro Barrel gestiegen. Also eigentlich hätte einiges dafür gesprochen, dass der Goldpreis weiter unter Druck bleibt. Aber ich vermute mal, momentan, wie gesagt, der Markt ist bereinigt. Wir haben das alles eingepreist. Momentan sind auch zwei Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed eingepreist, zwei weitere Zinserhöhungen der EZB, was vielleicht sogar ein bisschen sportlich ist. Und da denke ich, momentan kommen viele wieder rein, weil diese unsichere Lage, du hast ja gesagt, im Nahen Osten eskaliert das Ganze wieder etwas. Da denke ich mal, dass das der Hauptgrund dafür ist, dass momentan viele Anleger wieder Gold entdeckt haben und auch dieses Thema Staatsverschuldung, was jetzt so ein bisschen in den Hintergrund geraten war, das kommt gerade auch wieder so ein bisschen aus der Kiste raus. Gerade Japan, Großbritannien sind da Themen, USA natürlich auch und da denke ich mal, das könnte den Goldpreis weiter stützen.
Jetzt stellen sich viele die Frage, ist jetzt ein guter Zeitpunkt in Gold zu investieren? Es könnte ja nochmal weiter nach unten gehen, falls nochmal was kommt oder es geht vielleicht auch wieder schneller nach oben. Also sollte man jetzt investieren und wenn ja, dann eher physisch oder auch in Finanzprodukte wie ETFs, ETC, wie Xetra Gold?
Guter Zeitpunkt, das ist eine gute Frage. Ich sehe das Risiko, dass wir vielleicht noch mal einen Auswascher nach unten machen können. Es gibt auch jetzt, was ich wiederum erfreulich finde, andere Banken, die tatsächlich fallende Goldkurse jetzt bis Ende des Jahres erwarten, was wiederum bedeutet, dass jetzt nicht mehr jeder bullish ist, sondern dass auch durchaus Banken und Anleger gibt, die auf fallende Kurse setzen. Das ist immer besser für den Markt, als wenn alle in eine Richtung laufen. Aber ich denke, es kommt auf den Zeithorizont des Anlegers an. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und zwar, wenn jemand mittelfristig denkt, also jetzt nicht den nächsten Monat, vielleicht Sommer, immer wenig Liquidität, alle liegen am Strand oder sind in den Bergen, da kann der Preis schon mal schnell rauf und runter gehen. Wenn jetzt jemand, der sich über den August hinausblickt, so vielleicht auch September oder sowas, dann eher in den Herbst hinein oder noch langfristiger, dann denke ich mal, wäre jetzt tatsächlich ein guter Zeitpunkt, über einen Einstieg in Gold nachzudenken. Vielleicht nicht 100%, vielleicht 50%, 60%, 70% und dann nachkaufen, wenn es runterkommt oder wenn es halt hochkommt. Wie er das macht, bleibt jedem Anleger überlassen. Ich bin ein sehr großer Freund von ETFs, ETCs. Man kann, wie gesagt, sehr schnell kaufen, muss nichts lagern. Man hat eine sehr enge Geldbriefspanne, liegt im Depot zu sehr geringen Kosten oder relativ geringen Kosten. Und da denke ich mal, ich persönlich bin ein großer Freund von, aber ich möchte auch keinem das physischen Kauf ausreden.
Schauen wir mal auf die Lage im Nahen Osten. Als wir beim letzten Mal gesprochen haben, da ging es eigentlich um, alles wird besser und wir haben schon Waffenruhe und dann ist doch wieder eine Eskalation gekommen. Wie reagieren denn die Rohstoffmärkte darauf?
Ja, tendenziell, meiner Ansicht nach scheinen die Rohstoffmärkte da jetzt einen längeren Konflikt einzupreisen. Also nicht einen Konflikt, der sich heute oder morgen lösen wird, sondern wir haben jetzt auch dann Androhungen der jemenitischen, der Houthi-Rebellen im Jemen, dann die Meerenge, ich vergesse immer den Namen, die das Rote Meer nach Süden hin trennt, diese Meerenge auch für den kommerziellen Verkehr aus Saudi-Arabien herauszuschließen. Und das, dann haben wir zwei Straßen, zwei Meerengen, die geschlossen sind, wo nichts mehr durchkommt, was wiederum dann für sehr viele Rohstoffe dann eine zunehmende Knappheit bedeuten würde. Und das ist etwas, was man in den Märkten schon so ein bisschen sieht momentan. Das wird wieder doch verstärkt eingepreist. Ich würde erstmal vielleicht auf den Erdgaspreis schauen hier in Europa, weil der nächste Winter steht bevor, auch wenn man das kaum glaubt bei diesen Temperaturen. Aber Erdgaspreis ist tatsächlich jetzt 120%, glaube ich, über dem Niveau vom Jahresbeginn hier an der holländischen Terminbörse, auch für kurze Laufzeiten. Und wir müssen die Speicher wieder auffüllen. Also da zeigt sich deutlich, dass die Marktakteure tatsächlich von einem anhaltenden Konflikt ausgehen.
Die Ölpreise sind natürlich auch immer ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Die Hoffnung auf Waffenruhe hat ja dann erstmal für Erholung gesorgt. Jetzt ist der Ölpreis aber dann doch wieder nach oben gegangen. Die Märkte reagieren nervös. Was können wir da erwarten?
Ja, das ist auch ein trauriges Thema, weil also $72 pro Barrel in Brent, das hatte ich immer mich gewundert, dass die Märkte so schnell auf Optimismus umgeschaltet haben. Wir sind eher so Team 80 bis $90 pro Barrel. Jetzt sind wir schon über $96 pro Barrel gestiegen. Und da müssen wir leider, wenn man auch auf die Kurve schaut, da erwarten die Marktteilnehmer auch, das sind ja dann die näherliegenden Kontrakte, auch über die nächsten Fälligkeiten hinweg, 6 Monate oder bis zu 12 Monaten anhaltend hohe Preise. Und ergibt ja auch Sinn, gerade wenn jetzt auch tatsächlich noch Probleme in der Meerenge am Roten Meer sind, dann ist da auch die Ausfahrt nach Süden verstopft. Und da steht zu befürchten, dass die Ölpreise auf einem relativ hohen Niveau verharren, was für uns natürlich jetzt als Nachfrager unangenehm ist. Und da muss halt tatsächlich irgendwie eine Lösung gefunden werden, zeitnahe Deeskalation im Nahen Osten, wobei ich momentan da eher noch nicht so richtig sehen kann, wie das funktionieren soll. Aber ich hoffe, beide Seiten arbeiten daran.
Müssen wir und als Verbraucher und auch Unternehmen dann doch wieder mit deutlich höheren Energiekosten rechnen, also zum Beispiel Benzin, Energiekosten generell, steht das dann wieder an?
Ja, leider. Es scheint tatsächlich so zu befürchten zu sein, weil gerade wenn ich habe kein Auto, aber wenn ich an der Tankstelle vorbei jogge, sehe ich jeden Tag die Preise hochkommen. Und was so ein größeres Problem ist, sind eigentlich die Ölderivate, also sowas wie Diesel, Kerosin, Heizöl, weil auch die Raffinerien komplett ausgelastet sind. Die lassen sich ja nicht auf Knopfdruck aus dem Boden, schießen die nicht wie Pilze aus dem Boden. Bedeutet, leider werden wir uns wahrscheinlich auf ein hohes Ölniveau einstimmen müssen, Erdgas leider auch. Und was dann, wo die wenigsten dran denken, aber das Thema hatte ich diese Woche auch eine Anfrage, sind die Strompreise, weil da Erdgas auch dann tatsächlich den Preis setzt. Meistens, das ist immer das teuerste Kraftwerk und deswegen alles, was mit Energie zu tun hat, Öl, Erdgas, Strom, momentan deutlich höher als zu Jahresbeginn und das ist etwas, was so schnell sich wahrscheinlich leider nicht ändern wird.
Welche Rohstoffe könnten Anlegerinnen und Anleger sich jetzt nochmal anschauen? Was ist interessant?
Ja, ich denke mal, wenn jemand auf steigende Goldpreise setzt, könnte auch der Silberpreis sich erholen. Silber ist immer so ein Goldpreisbewegung mit Hebel drin, ist auch stärker gefallen als Gold, als es nach unten ging. Auf einem doch recht, denke ich mal, Niveau, was mittelfristig auch vielleicht ein Boden sein könnte. Wir haben aber auch Metalle wie Industriemetalle, Aluminium, das gleiche Problem. Da kommen 10% des Weltangebots durch die Straße von Hormuz. Wir haben Kupfer momentan, Angebotsdefizit, sehr starke Nachfrage in China. Also das sind auch Industriemetalle momentan eher wieder mit ein bisschen Rückenwind, können Anleger sich auch durchaus anschauen.
Die Themen gehen uns nicht aus. Vielen Dank, dass du heute da warst. Michael Blumroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank.
Ich freue mich. Danke dir, Manuel.
Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal beim Rohstofftalk. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.